This podcast is sponsored by Ramp. Are you the decision maker in your company? Consider this. For the first time in decades, there's a better option for a corporate card and spend management platform. Meet Ramp, the only corporate card and spend management system designed to help you spend less money so you can make more. With Ramp, you get full visibility into your company's spending and control who spends what with each vendor. Ramp's software collects and verifies receipts instantly to save your team valuable time. Ramp automates data entry and routine tasks with automated approvals, expense categorization and bill payments, time-consuming tasks, which means you'll stop wasteful spending and close your books in hours instead of days. Businesses that use Ramp add up to 5% to their bottom line the first year. If you're a decision maker, adding Ramp could be one of the best decisions you've ever made. Get $250 when you join Ramp for free. Just go to ramp.com/easy. ramp.com/easy. ramp.com/easy.
Cards issued by Sutton Bank and Celtic Bank, members of FDIC. Terms and conditions apply.
Hallo, hier ist Carola von Entspannung wirkt und du hörst eine Wissensfolge. Mit ihr möchte ich dir helfen, deine körperliche und seelische Gesundheit besser zu verstehen. Heute geht's um den Schlaf. Du kannst mich und meine Arbeit übrigens über die Mitgliederplattform Steady unterstützen. Dort findest du einen Podcast mit exklusiven Folgen. Tief und erholsam schlafen. Das wünschen sich wohl die meisten Menschen. Aber der Schlaf verändert sich im Laufe des Lebens. Er altert. Und viele Frauen in den Wechseljahren schlafen schlechter als früher, da durch die abnehmende Östrogenaktivität die Tiefschlafphase verkürzt werden kann. Das sorgt bei vielen für nächtliches Aufwachen und das ist besonders dann frustrierend und ärgerlich, wenn das erneute Einschlafen zur Qual wird. Wie Entspannung und Hypnose bei Schlaflosigkeit helfen können, erforschen der Psychologe Professor Björn Rasch und sein Team im Schlaflabor der Université de Fribourg. Bei uns im Interview geht es jetzt nicht explizit um die Wechseljahre, doch ich veröffentliche die Folge innerhalb eines Schwerpunktes zu den Wechseljahren, da sie auch perfekt zu meinem Gespräch mit Professor Gary Elkins von der Baylor University passt. Er hat gezeigt, wie Hypnose nicht nur Hitzewallungen lindern, sondern auch den Schlaf verbessern kann. Und hier kommt auch die Forschung aus der Schweiz ins Spiel. Wenn du also in den Wechseljahren bist und Schlafprobleme hast, dann ist diese Folge genau das Richtige für dich. Aber auch alle anderen, die besser schlafen möchten, sollten unbedingt dranbleiben. Besonders spannend, wie kann ein Fisch, der immer tiefer und tiefer taucht, deinen Tiefschlaf verlängern? Das erfährst du gleich. Als erstes habe ich Björn Rasch gefragt, wie genau Entspannung und Schlaf zusammenhängen.
Schlaf, Psycho und Entspannung hängen natürlich sehr zusammen. Letztendlich ist Schlaf natürlich insgesamt erstmal ein entspannter Zustand. Ganz ohne Entspannung können wir gar nicht einschlafen. Das heißt, wenn wir eben zu gestresst oder aufgeregt sind, dann ja, liegen wir eher wach und finden nicht in den Schlaf. Das heißt sozusagen, eigentlich sagt man auch so, Stress und Schlaf sind wie so inkompatible Zustände letztendlich. Das heißt, man muss irgendwie lernen oder Möglichkeiten finden, runterzukommen, zu entspannen, um einschlafen zu können.
Sie forschen seit über 20 Jahren zum Thema Schlaf und haben in einem Versuch, das fand ich super interessant, gezeigt, welche Auswirkungen die Gedanken auf den Schlaf haben. Das heißt, sie hatten eine Gruppe und einem Teil der Gruppe haben sie gesagt, dass sie morgens um 6 Uhr früh aufstehen müssen und die anderen konnten ausschlafen. Was haben sie dann herausgefunden?
Genau, allerdings ist die Studie, glaube ich, von meinem Doktorvater Jan Born. Der hat wirklich diese spannende Studie gemacht, hat währenddessen sozusagen auch noch Blutparameter abgegriffen, sage ich mal, während des Schlafes. Und was man auch in anderen Studien sieht, ist, dass man erstmal entscheiden kann, wann man aufsteht. Ich denke, das werden viele kennen, wenn man eben morgens ein Flugzeug bekommen muss. Dann stellt man sich den Wecker um 5, wacht aber schon um 4:30 auf oder irgendwie sowas. Das heißt, wir können tatsächlich aufgrund unserer Absichten voraussagen, wann unser Körper aus einem unbewussten Zustand aufwachen kann. Das finde ich eigentlich insgesamt schon total faszinierend, dass das überhaupt geht. Und das ist natürlich nicht genau präzise, klappt auch nicht immer, aber letztendlich so ungefähr geht es schon. Und was dann in dieser Studie das Spannende war, Der Jan Born und seine Mitarbeiter haben dann in den Blutparametern sehen können, dass die Aufwachreaktion schon 2 Stunden vorher, also sozusagen ab 4 Uhr, wenn sie jetzt um 6 Uhr aufstehen sollten, schon vorbereitet wurde. Das heißt, der Körper aufgrund dieser Absicht, früh aufzustehen, reagiert und bereitet das Aufstehen schon vor. Also fährt das System schon vor der Zeit hoch. Und das zeigt eigentlich sehr deutlich, wie stark eigentlich der Einfluss unserer Gedanken ist. Denn wenn das wirklich so geht, dann würde das ja heißen, wenn ich jetzt am nächsten Tag irgendwie eine stressige Prüfung habe oder eine Aufgabe oder einen Konflikt oder sowas, dann interpretiert der Körper das erstmal als wahrscheinlich grundsätzliche Gefahr oder Notwendigkeit, eben dann früh aufzustehen. Und natürlich werden wir dann früh aufwachen, weil quasi unser ganzer Körper darauf getrimmt ist, sozusagen leicht und unruhig und zu schlafen und früh aufzuwachen.
Ja, ist interessant, weil das zeigt, dass Gedanken den Schlaf beeinflussen. Und viele haben ja Angst, besonders wenn sie eben Schlafprobleme haben, abends ins Bett zu gehen, weil sie denken, dann liege ich da wieder rum und kann nicht einschlafen. Das heißt, wenn man es jetzt schaffen würde, sich andere Gedanken zu machen, die positiver sind, dann könnte man die quasi auch in den Schlaf mitnehmen und würde im besten Fall dann besser schlafen.
Das ist genau die Idee. Das heißt, letztendlich können wir das eben sehr gut mit negativen Gedanken. Wir können uns sozusagen selber sehr, ich muss immer sehr vorsichtig sein, das sind natürlich schwerwiegende Probleme, aber jetzt rein aus Forschersicht scheint das eben ja gut möglich zu sein, negative Gedanken zu entwickeln, Stress zu entwickeln, sag ich mal, und unruhig zu schlafen. Wir haben das auch noch in einer anderen Studie zeigen können, wo wir den Versuchspersonen einfach gesagt haben, jetzt schlaf doch mal schlecht. Das konnten die ganz gut. Also die konnten einfach messbar, objektiv messbar, schlechter schlafen, indem sie sich einfach gestresst haben. Das war dann wirklich in der Nacht messbar, dass sie häufiger aufgewacht sind zum Beispiel. Und die Idee ist jetzt genau die, können wir es irgendwie schaffen, diese negativen Gedanken abzuschwächen oder können wir sie vielleicht sogar ersetzen durch eher positive Gedanken, weil das müsste ja auch funktionieren. Also wenn es in die negative Richtung geht, müsste es doch eigentlich theoretisch zumindest in die positive Richtung auch gehen und wir sollten doch eigentlich durch weniger negative oder auch vielleicht sogar positive Gedanken den Schlaf tendenziell verbessern können. Das geht natürlich wahrscheinlich nicht ganz so einfach, weil es gibt ja auch so eine Art Optimum. Also wir können auch nicht besser schlafen, als unser Körper das zulässt. Also es gibt irgendwann das ist ja auch so ein bisschen, was heutzutage ein bisschen anklingt. Alle wollen irgendwie ihren Schlaf optimieren. Das ist natürlich ganz nett, aber irgendwann ist auch Schluss. Also der Körper braucht dann auch irgendwann keinen Schlaf mehr. Ist ja auch nicht die Idee. Warum schlafen wir denn? Wir schlafen, damit es uns gut geht, damit wir gesund sind. Aber viele Leute schlafen ja schlechter als eigentlich notwendig. Und da, denke ich, sind solche Maßnahmen sehr, sehr sinnvoll.
Woran erkenne ich denn eigentlich, dass ich jetzt gut geschlafen habe? Einfach, wenn ich am nächsten Morgen erholt bin, auch wenn ich vielleicht häufiger nachts aufgewacht bin?
Ja, das ist eine ganz, ganz spannende Frage. Woher erkenne ich das eigentlich? Und wenn man sich das auch mal genau überlegt oder mal einen Schritt zurückgeht, ist die Frage an sich eigentlich ein bisschen seltsam. Denn man fragt ja, woran erkenne ich, dass meine 8 Stunden oder 7, die ich bewusstlos war, gut waren? Ja, das ist gar nicht so leicht. Denn das ist eigentlich ein Gedächtnisproblem. Ich erinnere mich ja gar nicht an die Zeit, die ich letztendlich da geschlafen habe. Und deswegen kann man sich überlegen, wie machen das denn die meisten? Die meisten sagen halt, wenn ich nichts mehr weiß, das ist so eine Kindheitsidee, aber so meine Tochter zum Beispiel, die schläft ein, am nächsten Morgen wacht sie auf und sagt, Papa, du hast gar nicht weitergelesen. Also für sie ist sozusagen keine Zeit vergangen. Und das ist, glaube ich, auch noch so in uns drin, dass so haben wir halt wahrscheinlich als Kinder geschlafen, auch nicht alle, aber vielleicht viele. Und dann haben wir so die Idee, das ist guter Schlaf. Stimmt auch auf eine Art. Das heißt, wir sagen sozusagen, wenn wir nichts mehr wussten, dann war es gut. Das heißt im Umkehrschluss, wenn wir was wissen, also wenn wir aufgewacht sind oder wenn wir irgendwelche Gedanken uns gemacht haben, dann war es schlecht. Von den Maßen jetzt aus dem Schlaflabor stimmt das gar nicht so unbedingt. Also tendenziell vielleicht schon, aber zum Beispiel wie viel Tiefschlaf man hatte, das kann man auch in 2-3 Stunden, viel länger ist der Tiefschlaf sowieso nicht in einer guten Nacht. Wenn man 2-3 Stunden richtig tief geschlafen hat, ist das jetzt aus Schlafforschungssicht gar nicht schlecht. Ja. Und insofern, da gibt es sozusagen wie so eine Diskrepanz. Einerseits habe ich den Eindruck, ich bin oft aufgewacht, stimmt ja auch. Aber sozusagen, wie krass das sozusagen auf meinen Körper dann wirklich wirkt, ist gar nicht so klar. Weil eigentlich der Körper sich durchaus schon Erholungsphasen genommen hat, sage ich mal.
Ist das nicht eh ein Mythos? Also wenn man häufiger aufwacht, dass man dann schlecht geschlafen ist? Denn so rein evolutionär betrachtet ist es ja eh so, dass man früher wahrscheinlich nicht immer am Stück geschlafen hat, sondern seine Umgebung in der Savanne draußen immer so ein bisschen im Blick haben musste.
Ganz genau, das ist tatsächlich so. Also alle Menschen, auch Kinder und junge Erwachsene, die sozusagen einfach durchschlafen und gar nicht wissen, dass sie aufgewacht sind, wachen so 12 bis 25 Mal nachts auf. Also wenn wir im GEG das anschauen und wir würden sie sozusagen zu der Zeit wecken, dann würden sie auch sagen, dass sie wach sind. Das heißt, sie sind da tatsächlich wach. Es ist einfach so kurz. Deswegen, was ich vorhin mit Gedächtnis sagte, das Gedächtnis erinnert das einfach nicht. Das heißt, es wird einfach gelöscht. Und letztendlich ist das auch ganz wichtig, denn wir drehen uns, wir richten unsere Decke, wir gucken, dass wir da nicht runterfallen. Wie Sie gerade gesagt haben, wir müssen auf potenzielle Gefahren aufpassen. So ist unser Gehirn immer noch programmiert. Und wer kleine Kinder hat, der kennt das auch, dass das gut funktioniert. Wenn das eben schreit, da ist man sofort wach. Da wird die ganze Zeit wahrgenommen. Das heißt, das Aufwachen an sich ist tatsächlich eigentlich kein Problem, sondern gehört zu einem normalen Schlaf dazu. Die Frage ist einfach, wie lang diese Wachphasen werden. Und das kann dann belastend werden, wenn die länger werden. Und das ist tatsächlich einfach so, wenn man älter wird, passiert das einfach. Also unser Schlaf altert genau wie unsere Haut. Kann man sagen, das ist blöd, aber das ist einfach so, ja. Das heißt sozusagen, wenn wir älter werden, müssen wir uns einfach daran gewöhnen, dass wir längere Wachphasen haben nachts. Das ist auch nicht bei jedem natürlich so, aber im Durchschnitt ist das so. Das heißt, das ist schon mal der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist eben, wie gesagt, dann ist eben immer die Hauptfrage, und da kommen wir wieder zu den negativen Gedanken, wie stark stresst mich das auch, wenn ich da nachts wach liege? Und das ist eigentlich gerade bei vielen Schlafstörungen, die eigentlich keine wirkliche organische Ursache haben, der springende Punkt. Wenn man Leute aus dem Tiefschlaf weckt, gerade Leute mit Schlafstörungen, dann sagen die viel häufiger, dass sie wach waren. Das heißt, da scheint auch so eine Diskrepanz zu sein, dass Menschen den Eindruck haben, sie sind wach, obwohl sie eigentlich schlafen. Und das ist, glaube ich, dadurch zu erklären, dass wir eben Gedanken haben können oder gedankenartige Träume, die sich eigentlich so anfühlen, als würden wir denken, und dann haben wir den Eindruck, als wären wir wach, aber eigentlich schläft man. Und das ist vielleicht auch noch eine Hoffnung für Leute mit Schlafstörungen, dass sie sich vielleicht ein bisschen hinterfragen können, wie lang war ich eigentlich wirklich wach? So, oder habe ich vielleicht doch mehr geschlafen?
Sie haben ja dann in einer weiteren Studie geguckt, inwiefern man den Tiefschlaf, der als besonders erholsam und wichtig gilt, verlängern kann, und haben das so gemacht, dass sie einem Teil der Gruppe ein Audio vorgespielt haben, wo so ein Fisch immer tiefer und tiefer geschwommen ist. Und eine andere Gruppe hat einen neutralen Text zum Einschlafen gehört. Was haben Sie dann herausgefunden?
Genau, das waren sogar dieselben Versuchspersonen, die einmal diesen Fisch gehört haben und einmal diesen Kontrolltext. Wir wollten halt sozusagen sicherstellen, man kann ja auch mit reinem Hören sich sozusagen entspannen. Das machen ja auch viele, dass sie einfach Audiobooks hören oder so zum Einschlafen. Das geht ja auch. Diesen Effekt wollten wir nicht. Das heißt, die haben dann sozusagen den neutralen Text gehört und in der anderen Bedingung eine hypnotische Suggestion, wo ein Fisch immer tiefer und tiefer im Wasser schwingt. Wir haben den Versuchspersonen vorher auch sehr explizit gesagt, was wir machen wollen, also dass Hypnose wirkt. Man kann mit der super Schmerzen reduzieren. Das machen ja bei Zahnärzten, wird das zum Beispiel gemacht. Und wir haben halt gesagt, so, wir wollen sozusagen über diese Methode den Tiefschlaf vertiefen. Das ist also durchaus explizit angekündigt. Und letztendlich ist dann tatsächlich das passiert. Also wir haben dann mit dem EEG den Tiefschlaf gemessen und konnten dann sehen, dass der Tiefschlaf in diesem Mittagsschlaf so um circa 10 Minuten verlängert war. Hört sich jetzt vielleicht nicht viel an, aber ist eigentlich ganz schön viel, weil im Tiefschlaf hat man sowieso nur so 10 bis 15 Minuten Tiefschlaf. Das heißt, das ist nicht ganz eine Verdopplung, aber es ist relativ viel gesehen für diese kurze Schlafzeit.
Dann war auch ein Ergebnis, dass sich die Wachliegezeit, die Zeit, die man also im Bett wach herumliegt, um ein Drittel verringert hatte. Das sind ja doch wirklich beeindruckende Zahlen.
Ganz genau. Das heißt, das war auch spannend zu sehen, dass eben genau diese, sagen wir mal, nicht so angenehme Wachliegezeit dann reduziert war. Die anderen Schlafphasen waren eigentlich gar nicht wirklich verändert, was auch noch ein guter Punkt ist. Wir haben es erst beim Mittagsschlaf gemacht, weil wir dachten, da hat man eben nicht so viel Tiefschlaf, da wird das sozusagen einfacher zu verändern sein. Aber nachts klappt es auch, sogar bei unseren gesunden Probanden. Da waren wir ganz erstaunt, weil die eigentlich an den einen sich sehr guten Tiefschlaf haben. Das war spannend zu sehen. Und wir haben jetzt auch tatsächlich noch eine aktuelle Studie gemacht, wo wir das alles nochmal wiederholt haben und auch Blutparameter nachts gemessen haben. Und da haben wir gesehen, dass quasi das auch für die Regeneration ganz wichtige Wachstumshormon tatsächlich ansteigt, wenn da diese Tiefschlafverlängerung durch die Hypnose passiert. Und das Wachstumshormon, das steigt sowieso an, wenn wir nachts Tiefschlaf haben. Und das ist wahrscheinlich ein wichtiger Faktor für die Erholungsfunktion des Tiefschlafs. Und da war mir einfach auch ganz, war sehr spannend zu sehen, dass das auch im Mittagsschlaf dann messbar war.
Na, es sind ja wirklich gute Nachrichten, weil das bedeutet, dass man mit relativ einfachen Mitteln den Tiefschlaf verbessern oder verlängern kann. Und man kann sich ja vielleicht, wenn man eine Einschlafhypnose anhört, auch dieses quälende Herumliegen in der Nacht ein Stück weit ersparen.
Absolut. Man muss allerdings sagen, die Ergebnisse, die wir gesehen haben, waren erstmal an gesunden Probanden. Wir haben keine Gruppe gehabt, die jetzt wirklich starke Schlafstörungen hatte. Wir haben eine Studie gemacht bei älteren Probanden über 65 Jahren. Die haben tatsächlich ja schon einen altersbedingten etwas schlechteren Schlaf. Da waren wir auch erfreut zu sehen, dass das auch gut funktioniert. Wir haben aber jetzt bisher noch keine Probanden gehabt, die wirklich sozusagen, wie Sie vorhin gesagt haben, fast Angst vorm Schlafen haben und an sich eben sehr stark gestresst sind, was ihren Schlaf angeht. Und da weiß ich einfach nur aus Gesprächen mit Psychotherapeuten, die solche Schlafstörungen behandeln, dass man da vielleicht auch ein bisschen vorsichtig sein muss. Das ist vielleicht nicht die erste Methode, die bei sowas eingesetzt werden sollte, sondern vielleicht eher, wenn es schon ein bisschen besser geworden ist. Also quasi so als Verlängerung der guten Effekte. Weil ich denke sozusagen, die verhaltenstherapeutischen Maßnahmen, die normalerweise dann bei starken Schlafstörungen jetzt ergriffen werden, sind sicherlich zu Beginn wirksamer. Ich kann auch erklären, warum. Hypnose stellen sich viele Leute so vor, da passiert irgendwas und dann bin ich weg. Ja, das mag bei Ausnahmen so sein, aber im Normalfall ist es nicht so. Und das ist auch genau der springende Punkt. Das heißt, man muss sich darauf einlassen. Das heißt, ich muss, und das werden Sie sozusagen auch wissen bei den ganzen Entspannungsübungen, das heißt, ich muss das ja selber machen auf eine Art. Also klar werde ich da angeleitet, aber ich muss mich darauf einlassen. Ich muss das auch auf eine Art zulassen. Und ich muss da auch überhaupt hinkommen können auf eine Art. Also ich muss ein gewisses Entspannungslevel überhaupt haben, dass ich mich darauf einlassen kann. Und dann wirken diese Suggestionen sehr gut. Und das haben wir auch in unseren Studien gesehen. Wir können messen, wie suggestibel nennen wir das, also wie gut hypnotisierbar die Menschen sind, ungefähr. Und der Effekt war tatsächlich eher bei Leuten, die etwas höher suggestibel sind. Das heißt, Leute, die an sich schon sagen, Hypnose ist nichts für mich, für die ist das sicherlich nicht der richtige Zugang.
Aber wenn man gut drauf anspricht, wenn man da eine Affinität zu hat, dann kann es sehr lohnend sein.
Unbedingt.
Also ein hypnotischer Text, der ist natürlich anders als ein neutraler Text. Es gibt da also eben diesen Fisch, der immer tiefer und tiefer schwimmt. Und meine Frage ist, welche Elemente muss so eine Geschichte beinhalten, damit sie eben funktioniert und den Tiefschlaf verlängert?
Auch eine ganz spannende Frage, das haben wir uns auch gefragt. Könnt ihr auch sagen, es ist einfach die generelle Entspannung, die da induziert wird und die macht letztendlich den Tiefschlaf stärker. Und das kann auch sein. Aber wir haben tatsächlich eine Variante in der Studie verwendet, wo wir den Fisch ersetzt haben durch ein Boot, was immer an der Oberfläche schwimmt. Und wir haben sozusagen alle Suggestionen, die eher auf Tief und Sicherheit und Schlafen, haben wir ersetzt durch flach, oberflächlich, solche Sachen. Aber sonst ist der Text ganz genauso entspannend, ist quasi identisch zu 90%. Es sind einfach nur diese Bilder sind ausgetauscht, ist auch genauso gesprochen und so. Und da zeigt sich der Effekt nicht. Das heißt, unsere Vermutung ist schon, diese Bilder, die da verwendet werden, die müssten schon spezifisch sein für das, was der Effekt dann sein soll. Insofern würde ich schon sagen, die Hypnose ist schon etwas anderes als die generelle Entspannung. Und das sehen wir auch in anderen Studien. Also einfach generelle Entspannungsmethoden sind sicherlich recht gut, um einschlafen zu können, weil dort ist es wichtig, dieses Entspannungslevel zu erreichen. Aber für den Tiefschlaf, da ist man ja schon eingeschlafen. Das heißt, man hat schon das ausreichende Entspannungsniveau erreicht. Und da geht es dann eher darum, diese Gedanken positiver zu machen und eben diese Bilder zu generieren oder zu aktivieren oder wie das auch letztendlich immer funktioniert. So ganz genau können wir es natürlich auch nicht sagen, wie das geht. Aber die Vermutung ist, dass da sozusagen dann beruhigende Bilder aktiviert sind, die letztendlich den Körper dazu bringen, dass er sich sagt, ich darf schlafen, hier ist alles sicher, ich kann hier auch tief schlafen, mir passiert nichts. Das heißt, die Bilder in der Hypnose sind schon wichtig.
Die Leute sind ja in den Tiefschlaf gefallen, nachdem sie diese 15-Minuten-CD gehört haben. Das heißt, die haben in dem Moment ja nichts mehr bewusst gehört, sie haben geschlafen, aber trotzdem hat die Botschaft dann noch in ihnen weitergewirkt. Ist richtig, oder?
Genau, ganz genau. Diese Hypothese haben wir noch weiter untersucht, indem wir sozusagen gesagt haben, okay, wenn das die Idee wäre, dass sozusagen im Schlaf positivere Bilder wichtig sind, um tiefer zu schlafen. Da haben wir gesagt, ja gut, dann müssten wir ja tatsächlich auch während des Schlafs den Versuchspersonen positivere Bilder aktivieren können und sie müssten dann tiefer schlafen. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen absurd an, aber was wir gemacht haben, ist tatsächlich den Leuten nachts positive Wörter vorzuspielen, also Entspannungswörter letztendlich. Also Sicherheit, Entspannung und so weiter. Und haben das verglichen mit neutralen Wörtern. Und das können wir auch tatsächlich sehen. Der Effekt ist nicht riesig, aber es ist sozusagen wie so eine Art Beweis, dass es überhaupt geht. Man kann tatsächlich durch solches leise Vorspielen von positiven Wörtern, Entspannungswörtern im Schlaf, auch den Tiefschlaf vertiefen. Und am nächsten Tag sagen die Leute sogar, dass sie sich erholter fühlen, obwohl sie nicht sagen können, welche Art von Wörtern nachts gespielt wurden. Weil es war auch wieder in derselben Person, dass wir mal positive Wörter gespielt haben und mal neutral. Und wir haben sie dann raten lassen, in welcher Nacht waren welche Wörter. Das konnten sie nicht sagen. Aber sie haben sich sozusagen erholter gefühlt nach den positiven Wörtern.
Wissen Sie, ob dieser Effekt auch bei Naturgeräuschen einsetzt, bei Wellenrauschen zum Beispiel, oder geht es wirklich um diese positiv aufgeladenen Worte in der Sprache?
Also das sind spannende Fragen, da müsste man dann überall Studien zu machen. Ich kann halt nur spekulieren, letztendlich ja. Also die Idee wäre, alles, was uns irgendwie in eine etwas entspanntere und positivere, wie nennt man das, Mindset bringt, müsste auch im Schlaf tendenziell dazu führen, dass wir ruhiger und tiefer schlafen. Es gibt ja auch durchaus Leute, die das machen, die dann quasi sich auch nachts sogar noch spannende Musik oder so anhören. Interessanterweise waren Leute, die nicht so gut auf Hypnose reagieren, die konnten ihren Schlaf etwas besser mit musikalischer Entspannung verbessern. Also einfach nur als kleinen Hoffnungsschimmer für Leute, die vielleicht Hypnose nicht so mögen, dass es eben auch diese Individualität so wichtig ist, dass wirklich jeder für sich auch aussuchen muss, was da gut wirkt. Interessanterweise machen Eltern das bei ihren Kindern sowieso. Wenn die unruhig schlafen, reden sie sozusagen beruhigend auf sie ein und dann beruhigen sich die Kinder wieder. Bei Erwachsenen geht das wahrscheinlich auch. Man sieht das vielleicht auch ein bisschen daran. Manche Leute haben vielleicht die Erfahrung gemacht, dass sie in fremden Zimmern nicht so gut schlafen oder schlechter schlafen als zu Hause. Das ist letztendlich sowas Ähnliches. Also unsere Wahrnehmung ist sozusagen, dass das hier eher ein unbekannter, potenziell gefährlicher Raum ist. Und dadurch bin ich sozusagen nicht ganz so tief im Schlaf. Und wenn man es da jetzt natürlich schaffen würde, zu sagen, ich höre mir jetzt nachts meine Lieblingsmusik oder meine Lieblingswörter an, die mich in einen sicheren Zustand bringen, dann müsste es eigentlich besser gehen.
Aha, also es ist die Kombination. Also einerseits diese positiven Gedanken, du bist entspannt, du kannst ausschlafen und so weiter, entspann dich. Das andere ist eben, während des Einschlafens oder im Schlaf selbst noch etwas hören, was das dann nochmal toppt sozusagen.
Das wäre sozusagen die Kombination diesen ganzen Sachen. Trotzdem, ich bin da sozusagen auch natürlich realistisch genug, dass, also wenn der Schlaf erstmal erholsam ist, dann muss man sich nicht unbedingt nachts auch noch was anhören. Die Frage ist natürlich schon, ist das vielleicht doch irgendwie störend? Das wissen wir nicht ganz genau. Also wir würden jetzt erstmal sagen, es hat gut geklappt. Und ich glaube, das Wichtige ist da, und das ist mir auch immer ganz wichtig, das ist immer sehr individuell. Das heißt, auch in der Wissenschaft muss man eben viel standardisieren. Das heißt, wir haben allen Leuten dieselben Wörter vorgespielt. Das ist natürlich nicht so sinnvoll eigentlich. Also eigentlich müssten die Leute individuell aussuchen, was ihnen gut tut, was sie auch beruhigt. Das kann ja ganz unterschiedlich sein. Und gerade für Leute, das hatten wir auch vorhin schon, die eher Angst vorm Schlafen haben, da ist wahrscheinlich nicht günstig zu sagen, Schlaf oder so. Ja, also das ist ja eher angstbesetzt. Und das ist eigentlich ganz interessant, das sieht man auch in der Therapie von Schlafstörungen. Es kann auch paradoxerweise helfen, sich zu beruhigen, indem man sagt, ich muss gar nicht schlafen. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Ich erhole mich nämlich auch, wenn ich einfach nur wach liege. Und dass man da auch eine Gewissheit aufbaut, dass man sagt, klar, es wäre jetzt schön zu schlafen, aber das Zweitbeste ist vielleicht, ich kann eigentlich mal meditieren, was ich am Tag nicht schaffe. Und jetzt mache ich hier nachts eine Achtsamkeitsübung oder so.
Was würden Sie denn jemandem raten, der Schlafprobleme hat, die nicht organisch bedingt sind?
Das sind sehr, sehr viele. Die klassische Insomnie ist sozusagen eine nicht organische Schlafstörung. Und das heißt, sehr viele Menschen haben eher Schlafschwierigkeiten, die wahrscheinlich gar nicht so organisch sind. Auch da, altersbedingt, das Erste wäre sozusagen, habe ich eigentlich wirklich altersbedingt einen wirklich schlechten Schlaf? Das ist wahrscheinlich das Erste, was man sich fragen sollte, ob es nicht einfach so ist, wie es ist. Und da sozusagen eine wichtige Komponente, dass man sich auch sagt, ja gut, wie komme ich eigentlich mit meinem Tag zurecht? Kriege ich den noch einigermaßen hin? Dann würde man wahrscheinlich sagen, muss ich vielleicht auch auf eine Art einen Umgang finden. Aber es gibt ja auch Leute, die am Tag sehr darunter leiden und wo die Leistungsfähigkeit eben sehr eingeschränkt ist. Da würde man vielleicht sagen, vielleicht ist auch interessant, eine Psychotherapie zu beginnen, weil ich denke halt, das gibt es wirklich sehr, sehr gute Belege und das ist auch die auch medizinisch empfohlene erste Wahl für die Behandlung von nicht organischen Schlafstörungen, kann ich auch nur jedem empfehlen, diesen Schritt mal zu machen, weil das wirklich wirksam ist, auch nachhaltig wirksam. Und wenn das sozusagen irgendwo dazwischen ist, wo man nicht so genau weiß, muss ich da jetzt wirklich professionelle Hilfe holen oder kriege ich es vielleicht auch selber hin? Es gibt auch viele Online-Tools, wo man eben solche psychotherapeutischen Elemente auch lernen kann. Und das erste Element in diesen psychotherapeutischen Behandlungen ist die Erkenntnis, je weniger Zeit ich im Bett verbringe, desto tiefer schlafe ich. Und das ist für viele Menschen erstmal erstaunlich, weil gerade wenn ich einen schlechten Schlaf habe, ist ja der Impuls, oh, ich lege mich vielleicht möglichst früh hin oder ich schlafe möglichst lang am Morgen, weil ich kann ja nicht so gut schlafen. Und das ist ja sehr verständlich, diese Idee. Aber eigentlich ist das ein Problem, weil, wie ich schon gesagt habe, der Körper kann gar nicht unendlich lang schlafen und der ruht sich eben auch aus, wenn wir einfach liegen. Das heißt sozusagen, ich reduziere eigentlich meinen, wir nennen das Schlafdruck. Das heißt, die erste Versuch, den man machen könnte, wenn einen das nervt, dass man immer so nachts aufwacht, ist, ja gut, vielleicht reicht es ja, wenn ich zwischen 11:30 und 6 im Bett bleibe. Das sind 6,5 Stunden. Das ist aus Schlafsicht gar nicht so wenig. Wenn man das wirklich schlafen würde, das wäre ganz gut. Und da könnte man sagen, jetzt probiere ich doch mal aus, wie das sich anfühlt. Das Problem dabei ist, die ersten Tage sind schrecklich. Ja, da fühlt man sich sehr müde. Aber so nach 2 Wochen kann man dann feststellen, tut mir das gut oder tut mir es nicht gut. Und man kann auch sagen, ich mache es mal mit 7 Stunden. Ja, also sozusagen, oder mit 7,5. Das heißt, das ist sozusagen schon mal die erste wichtige Erkenntnis. Die zweite ist sozusagen das, was wir besprochen haben. Wirklich sagen, okay, wenn ich jetzt nachts aufwache, ist ja eigentlich, also dass man das eher positiv formuliert. Ist eigentlich auch schön, keiner stört einen, man hat aber Zeit und dann kommen eben genau solche Sachen. Man kann Entspannungsübungen machen, man kann Achtsamkeitsübungen machen, man kann Meditationsübungen machen. Das, was man vielleicht immer schon am Tag machen wollte und was man nie schafft. Und das ist tatsächlich sehr wirkungsvoll, weil es ist an sich schon entspannend und tut einem gut. Und es fördert natürlich dann auch den Entspannungszustand. Es fördert vielleicht auch die positiven Gedanken und führt vielleicht dazu, dass man sogar wieder einschläft.
Wie sind Sie selbst zur Hypnose gekommen?
Mich hat das schon im Studium tatsächlich interessiert. Im Psychologiestudium gab es einen Schwerpunkt in der klinischen Psychologie, der das angeboten hat. Das heißt, da hatte ich schon den ersten Kontakt damit und ich finde das Phänomen einfach extrem spannend. Das hat ja auch viel so mit dem Link zwischen mentalen Gedanken und Körper zu tun. Also wie gut kann ich eigentlich meinen oder Dinge, die vielleicht normalerweise gar nicht so gut beeinflussbar sind, doch beeinflussen. Und eben dieses Schmerz ist eben ein Beispiel, was ich einfach sehr faszinierend finde, dass unter hypnotischer Suggestion sozusagen Schmerzen stark reduziert werden können. Und das sieht man letztendlich auch bei schamanischen oder Fakir-Sachen, die durch irgendwelche metallernen Dinge durch den Körper stechen und gar nichts merken. Und letztendlich habe ich dann später da Ausbildungen gemacht bei der Milton Erickson Gesellschaft in Deutschland und bin da jetzt auch immer noch aktiv, sogar jetzt mittlerweile im Vorstand dieser Milton Erickson Gesellschaft für klinische Hypnose. Das heißt sozusagen, das Thema finde ich beruflich, aber auch privat weiter sehr, sehr spannend. Und auch ich selber probiere es auch immer wieder aus und ich reagiere da auch gut drauf, habe ich den Eindruck und bin auch selber immer wieder überrascht, was das mit mir macht.
Eine Zeit lang galt Hypnose ja als ausgesprochen unseriös. Auch unter WissenschaftlerInnen. Hat sich das jetzt inzwischen geändert oder reagieren KollegInnen immer noch mit Vorbehalten auf ihre Forschung?
Das ist schon noch mit Vorbehalt. Die Wissenschaft ist da durchaus zögerlich. Es gab, wie Sie genau richtig sagen, eine Zeit lang war im Prinzip die Karriere beendet, wenn man entschieden hat, sich mit Hypnose zu beschäftigen. Da war man sehr kritisch. Das war auch berechtigt, weil Hypnose vorher sozusagen als Allheilmittel galt bei vielen Sachen und ja zum Beispiel auch bei Zeugenbefragungen eingesetzt wurde oder im Traumabereich, wo eben sehr viele problematische Aspekte passiert sind, weil man eben gedacht hat, unter Hypnose sagen die Leute immer die Wahrheit oder irgendwie sowas. Und das ist einfach nicht so. Also Hypnose hat sehr spannende Effekte, aber es ist auch kein Wundermittel in dem Sinne, dass man damit alles machen kann. Und ich denke, das war ganz wichtig, das sozusagen wieder auch zu regulieren oder zu korrigieren. Heutzutage ist man sozusagen wieder einen Schritt weiter, dass man sagt, ja gut, wir wissen, wir können das nicht alles für bare Münze nehmen, was da unter Hypnose passiert, aber wir können ja trotzdem diesen Zustand nutzen möglicherweise. Und ich denke, gerade in der Therapie, wo wirklich zum Nutzen der Patienten und Patientinnen eingesetzt wird, ist das wirklich was sehr, sehr Hilfreiches. Und man muss insgesamt sagen, die Forschung interessiert sich mehr wieder für Bewusstseinsphänomene. Und das spielt natürlich dann auch rein, weil das sozusagen dann da reinkommt.
Was würden Sie gerne als nächstes erforschen?
Wir haben sozusagen jetzt den Tiefschlaf beeinflusst. Und ein Aspekt ist eben die Frage, kann man auch andere Schlafphasen beeinflussen? Also es gibt ja auch noch andere Schlafphasen, wie zum Beispiel den REM-Schlaf, der assoziiert ist mit sehr lebhaften Träumen, obwohl man immer wieder sagen muss, in anderen Schlafphasen träumen wir auch sehr lebhaft. Also es ist nicht irgendwie nur im REM-Schlaf, dass wir träumen. Aber letztendlich, die Frage ist so ein bisschen, wofür ist der REM-Schlaf eigentlich gut? Das ist gar nicht so klar in der Wissenschaft jetzt gerade. Es wird vermutet, dass der vielleicht auch so für emotionale Verarbeitungsprozesse ganz wichtig ist. Und insofern wäre es theoretisch zumindest sehr interessant, ob das auch gehen könnte. Sozusagen der Nutzen ist da noch nicht so ganz eindeutig, aber sozusagen bei uns geht es ja auch erstmal darum, ob es überhaupt möglich ist. Und das ist sozusagen gerade eine aktuelle Studie, die wir auch schon begonnen haben.
Super, dann viele Grüße in die Schweiz.
Vielen Dank. Tschüss.